Hallo liebe Formel 1 Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video zur Vorschau zum großen Preis von Abu Dhabi, zum großen Finale der Formel 1 Saison 2025. Ich bin nicht allein, ich habe wieder unseren Experten dabei, Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja Ralf, wir haben wieder ein bisschen was zu besprechen, allen voran natürlich der WM-Kampf. Lando Norris 12 Punkte vor Max Verstappen, dann Oscar Piastri, der 16 Punkte Rückstand hat auf seinen Teamkollegen. Erst einmal, was können wir da so für ein Wochenende erwarten?
Naja, es war ein Finalwochenende, wo drei Fahrer rechnerisch noch Meister werden können. 2010 waren es auch drei, eigentlich vier, aber Hamilton hatte eigentlich nur noch rechnerisch eine Chance. Diesmal ist der Punktabstand so, dass ein bisschen mehr möglich ist für alle drei. Und umgekehrt zu 2010, als zwei Red Bull-Fahrer im Titelkampf waren und einer von Ferrari, sind jetzt zwei McLaren-Leute und Max Verstappen als Alleinkämpfer. Das ist der Unterschied. Also alle freuen sich drauf, großes Finale, es gibt viele Ideen, Spekulationen, Bauchgefühle, was passieren kann. Ich schätze, nach dem Qualifying weiß man schon mehr, weil dann muss McLaren sich überlegen, meiner Meinung nach, welche Strategie sie fahren. Ich sage nur Stahlorder. Ja, und Max Verstappen, vermutet man, wird näher dran sein in Abu Dhabi, weil die Strecke vielleicht besser für den Red Bull ist. Mit anderen Worten, er kann aus eigener Kraft wahrscheinlich gewinnen und dann muss er hoffen, dass hinter ihm irgendwas passiert, damit er die 12 Punkte aufholen kann.
Ja, dabei muss er auf die Unterstützung natürlich auch von Yuki Tsunoda vielleicht hoffen. Da bleibt jetzt, der verliert sein Cockpit, besser gesagt, bei Red Bull 2026. Red Bull hat mittlerweile die Fahrer bekannt gegeben. Also Hadja, wie du schon prognostiziert hast, wird neben Verstappen sitzen im Red Bull. Und Liam Lawson und Arvid Lindblad besetzen die Racing Bulls. Genauso hattest du das im August schon gesagt, tatsächlich in unserem Video. Also war das für dich jetzt, nehme ich mal an, auch keine Überraschung?
Nee, nicht wirklich. Man hat ja so das Gespür, wenn man mit den Entscheidungsträgern redet, ohne dass sie was sagen wollen, in welche Richtung es geht. Aber davon abgesehen, mit gesundem Menschenverstand, war klar, dass Hatcher aussteigen muss. Es gab ein Bewerbungskriterium vor der Saison, könnte man sagen, Hatcher hat das mehr als erfüllt. Also welchen Grund hätte es gegeben, ihm dann diese Chance nicht zu geben? Und was Tsunoda betrifft, oder anders, Lindblad war von Anfang an auf der Liste, der ist ganz gut gefahren mit seinen 18 Jahren, hat auch den einzigen Formel-1-Test, den er bisher gemacht hat, ganz gut abgeschlossen. Also war das auch ziemlich klar. Es ging eigentlich nur noch um Lawson und Tsunoda und da Lawson sich gefangen hat bei Racing Bull und manchmal sogar auf Augenhöhe oder sowieso nicht weit weg von Hadja war, war es auch logisch, dass man ihm nochmal eine Chance gibt. Und ja, Christian Ross ist dann zu Noda gefallen. Aber ich habe mir dauernd überlegt, Mensch, wie kann das nur eine Motivation sein fürs letzte Rennen? Mhm. Und mit der Verpflichtung, ihm Ersatzfahrerjob zu geben, mit aber der Hoffnung auf Renneneinsätze, denn er kennt ja auch Red Bull, wie schnell es geht, ist, glaube ich, der Yuki Tsunoda wieder voll motiviert und wenn er es kann, was schwierig genug ist, würde Verstappen jetzt auch inbrünstig helfen.
Ja gut, das wird aber schwierig, ne? Ich glaube, bestes Ergebnis, 5. oder 6. Platz in einem Grand Prix von ihm. Ganz realistisch, wie stufst du das ein, dass der da irgendwie Verstappen irgendwie einen 2., 3. Platz bescheren kann und vor Norris landet?
Vor Katar hätte ich gesagt, vergiss es. Aber da hat er im Sprint eine ganz gute Abstimmung gefunden und hat ja schon beim Sprintrennen ist er verdammt nah an Norris rangekommen. Also ich sag mal, wenn die das hinkriegen, dass ein Abu Dhabi jetzt vielleicht weg von dem Druck liefern zu müssen und seine Zukunft ja, er kennt ja jetzt seine Zukunft, wer weiß, was das auslöst, dann kriegen sie wieder eine einigermaßen gute Abstimmung hin und wenn er dann im Hauptrennen, ich sag mal, auch mal in den ersten 6, 5 steht, kann er ja beim Start schon bis Rock'n'Roll machen. Das ist die einzige Hoffnung, die Red Bull-Fans haben und das ist das Einzige, was geht. Ansonsten wird es schwierig.
Kann man eigentlich rein theoretisch nicht auch noch, gut, Budget-Cap-technisch ist es natürlich auch wieder schwierig, aber wenn jetzt Tsunoda, Hadja und Lawson, sage ich mal, also das sind ja auch Red Bull-Fahrer, nicht gut im Qualifying abschneiden, könnte man da nicht nochmal komplett alle Teile tauschen, dass die einen richtig frischen Motor haben, gut überholen können und dann da irgendwie mit den ganz frischen Teilen vorne mit reinfahren? Kannst du dir das vorstellen, dass Red Bull vielleicht sogar insoweit in die Tasche greift?
Wenn es realistisch wäre, würden die all in gehen. Schon klar. Aber wenn du, dann hast du ja drei Autos aus der Boxengasse starten.
Ja, aber mit ganz frischem
Und
Motor, während anderen auf dem
ja,
Zahnfleisch gehen,
ganz
ne?
frischen Motor. Aber Abu Dhabi ist jetzt auch nicht so eine Strecke, wo du auf der Autobahn fährst und locker überholen kannst. Also ich befürchte, die werden erstens von ihrem Können und von ihrem Gesamtpaket einfach zu weit weg, um dann vorne einzugreifen. Und die richtige Behinderung, Mann, ich meine, einen Stopp zu machen, um dann irgendwann in Führung zu liegen, nee, also das lohnt sich dann auch nicht. Also ich sag mal, erstmal gucken, wie das Qualifying läuft und dann entscheiden. Wenn überhaupt sowas funktionieren würde, dann würde es bei Max Verstappen funktionieren, aber auch nicht im letzten Rennen. Also, nee, das muss schon im Qualifying passen.
Ja, du hast eben schon die Parallele zu 2010 gezogen, damals ja genau Vettel 15 Punkte aufgeholt auf Alonso und ist noch Weltmeister geworden, das große Vettel-Wunder. Ja, er war damals ja auch so dieser klare Underdog und ja, hat man ihn damals vielleicht ein bisschen auch unterschätzt, du hast gerade diese Parallele gezogen, aber es sind doch auch einige Unterschiede zu heute. Verstappen wird da die immer Überangst vor ihm eigentlich. Und Vettel war ja damals so, er will cover lieber Webber mit dem Boxenstopp von Alonso. Und Verstappen wird jetzt so, es ist auch irgendwie so eine gewisse Angst da, aber es ist anders. Weißt du, was ich meine?
Ja, Sepp ist eine gute Saison gefahren, hatte viel Pech, hat auch einige Fehler gemacht, war aber grundsätzlich hat er das beste Paket gehabt. Er mit dem Red Bull war eigentlich der schnellste Fahrer zu sehen. Fehler und technischen Probleme mal weggelassen. Das heißt, wäre alles normal gelaufen, hätte Vettel oder Webber, aber wahrscheinlich Vettel schon vor Abu Dhabi 2010 den Titel sicher gehabt. Rein von der Performance her. Das ist anders. Und Angst hatte man von Vettel nicht, aber man hat ihn respektiert. Aber er hat natürlich nicht diese Panik ausgelöst bei den Gegnern, wie es zum Beispiel in Senna, zum Teil Michael Schumacher oder jetzt natürlich Max Verstappen auslöst. Das war bei Sepp nicht so.
Ja, das hast du im letzten Video auch gesagt, dass das auch dann teilweise zu Fehlern bei McLaren führt, aufgrund dieses Senna-Effekts bei Verstappen, dass der Respekt einfach so enorm ist, ja, und könnte natürlich vielleicht auch zu weiteren Fehlern führen. Du hast auch gesagt, Norris ist in dieser Position, ich habe mit Abstand das beste Auto, ich muss damit auch Weltmeister werden. Gleichzeitig ist aber halt auch dieser Verstappen-Druck, kannst du dir vorstellen, dass er daran wieder zerbricht und irgendwie einen Fehler macht?
Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube, wenn er seine sieben Sinne ganz cool zusammenlässt und erstmal schon super im Qualifying fährt und wenn der McLaren ganz gut funktioniert in Abu Dhabi, ist er natürlich schon der Favorit, mindestens auf der ersten Startreihe. Und das ist dann ja schon die halbe Miete. Weil selbst wenn Max neben ihm steht, er muss ja nur unter die ersten drei fahren. Es gibt keinen Grund, wenn immer in der Nähe von Max Verstappen ist, irgendwelche dummen Aktionen zu starten. So müsste er eigentlich in das Rennen gehen. Verführerisch ist natürlich, wenn man so ein kleines Sicherheitsdenken hat, dass man vielleicht die letzten Hundertstel nicht gibt. Weiß ich nicht, aber ist ja auch schon mal passiert. Wenn man sich sicher fühlt, bringt man dann doch nicht die Leistung, weil ein bisschen Druck braucht man ja auch immer. Also es wird spannend und im Moment hat Piastri die schlechtesten Karten. Das ist auch klar. Im Moment heißt vor dem Qualifying in Abu Dhabi. Rein rechnerisch ist das so. Er liegt sogar hinter Max Verstappen in Punkten und ja, also er braucht das größte Chaos, um Weltmeister zu werden. Das steht auch fest.
Genau, um dann alle nochmal schnell abzuholen, wenn Verstappen gewinnt, also wenn Verstappen Weltmeister werden will, Sieg und Norris Vierter. Piastri braucht einen Sieg, Norris Sechster und Norris ist Weltmeister, wenn er einfach aufs Podest fährt. So schon mal die ganz einfache Rechnung, gibt es natürlich viel mehr Konstellationen noch. Ralf, sagt dir der Name Matteo Bobby was?
Nee, ist das irgendein Kriegsspieler im Internet oder
Nee, ist ein
Call of
Ex-Minardi-Testfahrer.
Duty Hero, Hall of Fame? Keine Ahnung, wer ist das?
Ex-italienischer Rennfahrer hat auch mal für Minardi getestet, unter anderem. Er hat sich jetzt
Oh.
übrigens auch zum WM-Kampf geäußert und er kann sich halt
Hat
vorstellen,
er?
ja, ich weiß, dass der da die Meinung wahrscheinlich nicht wichtig ist, aber er traut Piastri auf jeden Fall zu, dass er Norris ein Bein stellt, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Also, wenn da mal ein Zweikampf ist, so ein 50-50-Ding, würde das wohl nach seiner Argumentation heißen, Piastri räumt den Norris ab. Kannst du dir das tatsächlich vorstellen?
Theoretisch ja. Aber ich brauche keinen, wie heißt der?
Matteo Bobby.
Matteo Bobby. Da gibt es einen anderen, der ein bisschen bekannter ist, der heißt Ralf Schumacher und hat, glaube ich, 6 Rennen gewonnen in der Formel 1. Und der hat das Bauchgefühl und glaubt, genau das wird passieren und Max Verstappen wird Weltmeister, hat er mir gesagt.
Dass der Piastri den Norris abräumt.
Ja, naja, oder umgekehrt, dass die es halt aus irgendwelchen Gründen in die Kiste fahren und das war's dann. Ich hab ihn gefragt, sag mal, glaubst du das wirklich? Er meinte, naja, er hat so das Gefühl, weil Verstappen auch diese Ausstrahlung hat und er ist so 21 schon unter spannendsten oder unter Riesendruck und mit dem Hollywood-Finale Weltmeister geworden und bisher hat der Glücksgott immer ein bisschen zu ihm gehalten. Also da kommt vieles zusammen. Aber das ist jetzt die Kunst von McLaren, das zu verhindern.
Damit würde er auch einen Rekord von Schumacher einstellen, 5 Titel in Folge. Das hat sonst keiner, also hat nur Schumi geschafft und Verstappen wäre dann der zweite Pilot, wenn ihm denn das Abu Dhabi-Wunder gelingt, er sich wieder gegen einen Briten dort durchsetzt. Du hast natürlich 2021 erwähnt, auch da das, ja, kam es mit Latifi dazu und dann Michael Masi, das ganze Drama, die sind beide aber schon mal nicht da. Gut,
Ne, wobei,
ja.
Wunder, ja, aber nicht jetzt Abu Dhabi bei 12 Punkte, das ist kein Wunder, das ist schon, das wäre eine Überraschung, aber kein Wunder mehr. Ich würde aber sagen, nach Sandford ist das Wunder eigentlich jetzt schon passiert, dass er überhaupt in dieser Rolle ist. Also Wunder ja, aber eher, dass er die über 100 Punkte Rückstand bisher aufgeholt hat. Und wenn er jetzt in Abu Dhabi gewinnt, ist das einfach. Ich sag mal, hat McLaren das nach Frankfurt verspielt und er gewonnen und jetzt nicht nur in Abu Dhabi.
Das stimmt auf jeden Fall im Gesamtkonstrukt, ja. Zumal Mercedes ja jetzt auch zuletzt stärker war. Was können da Verstappen-Fans hoffen, wer da so dazwischen fahren könnte? Also wie gesagt, Mercedes ja auch jetzt zuletzt immer besser. Dass die vielleicht irgendwie Zweiter, Dritter werden, dann erst Norris. Brauchst du Ferrari vielleicht sogar noch die ganz große Auferstehung zum Finale zu?
Möglich ist alles. Möglich ist auch, dass ein Drittligist Bayern München schlägt. Aber
Grüße gehen raus nach Saarbrücken.
nach den Ergebnissen der letzten Rennen und vor allem der Entwicklung des Autos und besonders von Hamilton, ah, da fehlt mir die Fantasie. Theoretisch, wenn die die Abstimmung finden und alles klappt, werden die viel stärker sein. Aber das hat man jetzt die letzten 4 Rennen auch gedacht. Und eigentlich ging es immer nur schlechter.
Hast du gerade Hamilton erwähnt? Hamilton, Russell, beides Briten. Ich erinnere mich an den Michael Schumacher, der 2012 Vettel vorbeigelassen hat in Sao Paulo. Kannst du dir vorstellen, dass da auch so eine landsmännische Unterstützung kommen würde im Zweifel?
Nee. Ich meine, mögen die beiden sich, weiß ich nicht. Aber will Russell, dass noch ein Brite vor ihm Weltmeister wird? Ich sage immer 99. Eddie Irvine hätte Weltmeister werden können im letzten Rennen, weil Michael Schumacher ja die vielen Rennen aussetzen musste wegen seines Beinbruchs und er war dann zurück. Und natürlich darf man das offiziell nicht sagen, aber er ist zwar kein Landsmann von Eddie Irvine gewesen, aber immerhin der Teamkollege und ich glaube, Michael hat alles dafür getan, dass sein Ferrari stark wird, aber er war jetzt nicht ganz unglücklich darüber, dass dann Mika Häkkinen es doch noch gemacht hat. Weil er, glaube ich, wäre schon der erste Ferrari-Weltmeister seit langer Zeit gewesen, was ja auch dann geklappt hat. Und ähnlich sehe ich das bei Russell. Also wenn ich Russell wäre, ich bin aber nicht Russell, zum Glück, ich petze ja auch nicht so, dann wäre mir eher jemand recht, der nicht gerade den gleichen Pass hat.
Und wie siehst du es mit Hamilton, wenn der, was ja unwahrscheinlich ist, auf seinen ersten Podestplatz zusteuert bei Ferrari im letzten Rennen auf Rang 3 und Norris ist auch wieder hinter ihm? Kannst du dir vorstellen, dass der wird seinen Podestplatz holen, ne?
Also wünschen würde er wahrscheinlich eher, weil er Verstappen gar nicht so plötzlich hinter sich auch was die Gesamttitel trifft haben will und ist natürlich hat auch 2:21 im Kopf. Verstappen ist der, ich will nicht sagen, ihn gebrochen hat, aber wo er sich wirklich ungerecht behandelt fühlte, aber auch von Anfang an gemerkt hat, Verstappen ist ein Gegner, da muss ich jetzt alles geben, auch wegen des Alters und des Talentes, Verstappen hat er, so einen hat er noch nicht. Und rein emotional, glaube ich, steht er da Norris näher. Aber das kann ich jetzt, das ist meine Vermutung, ich kann es aber nicht beweisen, das kann man ja eh nicht. Also Russell, glaube ich, eher ist ihm egal, wenn eher Verstappen und Hamilton, ja, eher Norris. Weil er ist in England eh der Superstar. Das ist dann völlig wurscht, ob einer meinen Titel gewinnt oder nicht. Aber Verstappen, den fünften, das würde ja Max nochmal in, was diese größte Fahrer aller Zeiten, das Ranking. Also ich glaube, dann würde er in der Öffentlichkeit, obwohl er zwei Titel weniger hat, grundsätzlich vor Hamilton im Ranking stehen. Und ich glaube, das weiß der, oder das ist so sein Unterbewusstsein.
Eben hat er seine 7 Titel schon. Ja, Hamilton, Abu Dhabi-Drama, das kennt er alles ganz gut, nicht nur von 2021. Du erinnerst dich sicherlich auch an die Saison 2016. Damals musste Rosberg Vierter werden. Eigentlich genau das Gleiche. Hamilton musste gewinnen und Rosberg musste Vierter werden. Also der dritte Platz hätte noch Rosberg damals gereicht, der vierte aber halt nicht mehr. Was hat Hamilton dann gemacht, Rennende? Er hat alle eingebremst. Du erinnerst dich natürlich daran, im letzten Sektor war dann irgendwie 4-5 Sekunden langsamer.
Ich erinnere mich auch deshalb daran, weil ich da saß und ich war in Abu Dhabi und war auch mit der Rosberg-Familie zum Teil zusammen und. Ja, ich erinnere mich genau daran. Und das war schon ziemlich frech, was Lewis gemacht hat, aber er hat ja auch die Funksprüche von, ich glaube damals Paddy Lowe war, dass der noch da war, jetzt gib endlich mal Gas. Weil die haben natürlich auch sein Spiel durchschaut. Aber ich habe sein Spiel jetzt gar nicht so schlimm gefunden, sondern ich, das ist taktisch das Beste, was er machen konnte.
Ja.
Dass irgendeiner Rosberg noch überholt oder ihn in eine Bredouille bringt mit harten Kämpfen. Ja, das konnte ich voll nachvollziehen. Fand ich jetzt fair. Ist ein Formel-1-Fahrer fair? Also dieses Mittel, glaube ich, war das einzige, die einzige Chance, die Lewis in den letzten Runden hatte.
Ja, Vettel war damals dahinter. Hast du mit Vettel mal darüber gesprochen? Hat der Rosberg da extra nicht attackiert, beziehungsweise auf den Geraden mussten sie auch alle wieder Gas geben, aber gerade so zu 16 konnte man sehr gut überholen in der Saison. Weißt du, ob Vettel da vielleicht auch, weil er es Rosberg gegönnt hat, da extra keine Attacke gestartet hat?
Kann ich mir gut vorstellen. Offiziell gesagt hat er es nicht, aber in der Pressekonferenz hat er Nico nach einer Frage eines englischen Journalisten so vehement verteidigt, dass er da schon ein bisschen seine Seele preisgegeben hat und seinen Blickwinkel. Und da könnte man schon vermuten, dass er genau wusste, wer da vor ihm ist und ganz sicher keine Brechstange auspacken hätte wollen.
Ja, warum ich nochmal auf Abu Dhabi 2016 zu sprechen
komme. Ach, nochmal, er hat ja auch verhindert, ich weiß nicht, wer hinter ihm war.
Ich glaube, Verstappen, ich schaue es gerade parallel nach.
Verstappen. Ja, da hat er alles getan, um den abzuwehren, damit er nicht, glaube ich, hinter Rosberg ist und dann nochmal Panik macht. Also er ist total hart gegen den Hintermann gefahren, aber sehr, sehr weich gegenüber Rosberg. Das war auffällig.
Ja, genau. Gegen Verstappen damals auf Rang 4 in seiner zweiten Formel-1-Saison nach seiner Beförderung. Ja, warum fragt sich das? Jetzt haben wir Verstappen mit drin. Kannst du dir vorstellen, dass auch er sich diese Methoden... Also, dass er auch eher nach dieser Methode fahren wird, wenn es drauf ankommt.
Er müsste es machen. Wenn es nicht anders geht, muss er die Chance suchen. Allerdings, ob Max von seiner Art her überhaupt so langsam fahren kann, das weiß ich nicht. Taktisch könnte ich mir das vorstellen. Übrigens, taktisch könnte ich mir auch bei Norris das vorstellen, wenn aus irgendwelchen Gründen, ich sag mal, er auch irgendwas machen muss, was eigentlich gegen die normale Rennstrategie ist. Er hat es am einfachsten, er muss nur aufs Podium fahren. Punkt, das war's. Aber ich denke, dass auch Norris im Kopf gewisse Szenarien hat, die er dann eventuell umsetzen muss, je nachdem, was das gerade ist.
Oder Piastri, ne? Kann auch sein.
Ja gut, der kann alle hingehen. Da muss McLaren hoffen. Ja, der hat ja am wenigsten zu verlieren. Der kann ja nur hoffen, dass McLaren ihn nicht von Anfang an zwingt, für Norris zu fahren. Das heißt, Sein Ziel muss es sein, Pole Position zu fahren und hoffen, dass Norris ein bisschen verkackt auf gut Deutsch, dass die überhaupt nicht in die Gelegenheit kommen zu sagen, jetzt lass ihn mal vorbei. Also das ist das was Piastri machen muss. Und wenn er Norris los ist, ja, dann hat er ja wieder alle Karten in der Hand, dann muss er ja auch nur gewinnen. Oder zumindest 5 Punkte mehr machen als Verstappen.
Das wird auf jeden Fall interessant, aber genau, das Qualifying erstmal abwarten. Also du kannst ja auch durchaus auch vorstellen, dass McLaren schon nach dem Qualifying eine Team-Order ausspricht, wenn Piastri in einer extrem schlechten Situation
ist. Ich würde es machen, weil es jeder machen würde, der ein bisschen vernünftig ist im Kopf. Zumindest reden mit den Jungs. Aber was die in Katar veranstaltet haben, zeigt mir, dass man vielleicht sich nicht, dass es sehr schwierig ist, sich in die Köpfe von zum Beispiel Zac Brown, Andrea Stella zu begeben. Also bei McLaren ist alles möglich. Aber vernünftig wäre es, mit Engelszungen auf Piastri einzureden und ihm zu sagen, wenn es nicht anders geht, dann musst du für Norris fahren. Das ist so etwa die Formulierung, die ich wählen würde.
Der Norris stand übrigens schon zwischenzeitlich auf der Formel 1 Website als Weltmeister fest, der denn seine auf seiner Statistik schon einen Titel stehen.
Ja, Max Verstappen hat die Klage schon, glaube ich, abgeseilt, so nach dem Motto, das ist ja, also wenn Norris jetzt Weltmeister wird, ne, hilft zum Fauxpas jetzt wirklich nicht, weil dann kommen wieder die ganzen Dumpfbacken aus dem Internet und sagen, aber das Drehbuch. War doch abgesprochen, ist das schon
was? Drehbuch, ja.
Also, es war natürlich ein Fehler und Dummheit, aber ja, nicht glücklich. Also der Shitstorm ist schon programmiert, würde ich sagen.
Definitiv. Ja, und Norris hat übrigens noch nie auf einer Strecke zweimal gewonnen, also dürfte er in Abu Dhabi auch nicht gewinnen, hat er letztes Jahr schon gewonnen, nach dieser Statistik, wird er dann schon mal nur Zweiter.
Dann vielleicht ist es immer mal das erste Mal, ja. Vielleicht ist das dann Abu Dhabi der Fall. Und ehrlich gesagt, wenn der auf dem dritten Platz liegt oder am zweiten, Max ist vor ihm, und hinten ist keine Gefahr, dann wird er einen Teufel tun. Und dann ist Max in der Bredouille. Denn was soll er denn machen? Er kann ihn nur, dann kann er langsam fahren und in eine Falle zwingen, das würde ich machen, aber das ist sehr riskant, die können ja da beide abfliegen und dann ist der andere Weltmeister vielleicht. Also es ist schon eine lustige, spannende Situation, wie wer wann Taktik fahren soll. Im Prinzip können alle drei nur eins machen, Gas geben, das Maximale rausholen und dann gucken. Das ist zumindest das, was Verstappen machen muss. Ich will gewinnen, er gewinnt, sagen wir mal, und dann nach mir die Sinnflut und hoffen, dass das reicht. Und wenn nicht, dann hat er halt trotzdem alles getan in dem Rennen.
Ja, die müssen auch erst einmal alle da vorne im Qualifying sich platzieren. Du hast ja schon gesagt, dass dann vielleicht doch nicht ein Team-Order kommt. Aber lass mal so ein Norris oder ein Verstappen, dann wäre schon wieder fast durch. Aber so ein Norris in Q2 oder so ausscheiden, ne? So eine aberkannte Runde hatten wir jetzt auch erst in Katar.
Ja, ich sag ja, da ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, aber sie ist da. Und deshalb kann ja McLaren schlecht vor der finalen Startaufstellung irgendwie was sich überlegen. Denn es macht ja keinen Sinn, irgendwie im Qualifying, ich sag mal, in Abu Dhabi sowieso schwierig, aber rein theoretisch, dem Piastri sagen, gib dem mal Windschatten oder so. Das werden sie nicht tun, würde ich auch nicht machen. Sondern wirklich, lass die ihr Qualifying fahren und dann gucken, wie die Startaufstellung aussieht, ein bisschen Szenarien durchgehen, wie man sich beim Start verhält und dann dem Piastri sagen, naja, im Notfall hier, ne? Da geht McLaren vor deinen eigenen Interessen, wenn du sowieso keine Chance mehr hast, Weltmeister zu werden. Das wäre der normale Vorgang. Aber Piastri hat einen kleinen Nachteil. Er fährt das erste freie Training nicht. Und das ist schon so ein kleiner Nachteil, wenn es darum geht, das Gefühl zu haben, besonders beim Long Run, wie gehe ich mit den Reifen und bla bla bla. Also das ist schon ein kleiner Nachteil. Der muss jetzt nicht entscheidend sein, aber gut ist nicht.
Ja. Und wahrscheinlich auch so einen kleinen ernervten Nachteil gegenüber einem Verstappen, vor allem auch der Norris. Beide sind ja noch nie ein richtiges Formel 1 WM-Finale gefahren. Verstappen hat schon 4 Titel, diese Ruhe weg. Und das hat auch sein Vater Jos Verstappen so gesagt, dass er so einen nervlichen Vorteil bei seinem Sohn sieht. Also eher gesagt, dass bei McLaren so ein bisschen die Nerven ein Thema werden könnten. Wie siehst denn du das, diesen nervlichen Vorteil eines Max Verstappen, gleichzeitig halt dieses Wissen, ich habe die vier Titel, diese Entspanntheit, die er ja auch immer ausstrahlt und auch hat. Klar, im Rennen ist er hitzig, aber er ist trotzdem immer dieser Geradeaus-Typ, der lässt sich von nichts ablenken, aus der Ruhe bringen. Wie groß siehst du diesen Vorteil? Wie schwer könnte der am Wochenende wiegen?
Nee, du hast doch alles schon gesagt, wobei ich der Meinung bin, das hat nichts mit vier WM-Titeln zu tun und so weiter, die helfen natürlich, aber das hat auch mit der Basis-DNA zu tun. Max ist ein Kämpfer, Riesentalent und im Kopf sehr, sehr stark. Das heißt, er braucht auch keine Physios oder Mentaltrainer eigentlich. Die harte Zeit der Erziehung hat er ja mit seinem Vater in der Gurkha-Zeit gehabt. Das hat ihn wirklich hart gemacht. Und er weiß genau, was er tun kann, was er kann. Ist sehr selbstbewusst, ohne arrogant zu sein. Und den Vorteil im Kopf hat er schon von Anfang an gehabt. Eigentlich, wenn alle drei gleichzeitig auf die Welt gekommen wären, hätte Verstappen dann schon den Vorteil gehabt.
Gut. Ralf, dann abschließend noch die Frage, wir haben eben die Fahrerpaarungen alle schon, die neuen von Red Bull erwähnt. Verstappen ja dann nächstes Jahr mit Hatscher unterwegs. Was traust du da Hatscher an dem teaminternen Duell zu? Auf mich wirkt es zunächst einmal so, dass Hatscher, also für den ist ja auch Verstappen so ein Vorbild, der geht da irgendwie so mal so ein bisschen entspannter die Sache an. Wie siehst du das? Kann Hatscher da besser bestehen als die Teamkollegen vor Verstappen?
Ach, Hatscher ist so der sinnigste Sedan, finde ich, der Formel 1. Beide algerische Wurzeln, auch so ein bisschen emotional, aber Hatscher ist ein Riesentalent. Und entspannt würde ich den nicht nennen. Der ist nur total fokussiert und ehrgeizig. Also ich glaube, der will alles. Und wie gesagt, dieses Jahr hätte er auch die Klatsche gekriegt mit dem Auto, das Red Bull jetzt hat. Das ist nun mal ein Verstappen-Auto durch und durch. Mit Recht auch. Und nächstes Jahr, ja, ich will nicht sagen, man dreht den Zeiger auf Null zurück, aber weil die werden ja wieder versuchen, so ein bisschen ein Auto zu bauen, das auf der Vorderachse, egal welches Reglement ist, für Max gebaut ist, also das Fahrverhalten ein bisschen auf ihn gestimmt ist. Aber es kann ja sein, dass Hatscher von seiner Grundeinstellung des Fahrens Max näher kommt. Und wenn du eine Chance hast, dann nächstes Jahr, weil das ist halt dann schon ein neues Auto, wo er von Anfang an auf jeden Fall nicht diesen Rückstand hat, wie es dieses Jahr gewesen wäre. Also es macht ja auch Sinn, wie gesagt. Ich meine, er hat sich das Cockpit verdient und alles, wenn sie es ihm nicht gegeben hätten, dann hätte Red Bull erklären müssen, wieso eigentlich nicht. Das habe ich ja eben erwähnt mit der Bewerbungsunterlage, die er voll erfüllt hat, könnte man sagen.
Ja, und kurzer Ausblick noch bei den Racing Bulls, Lindblad gegen Lawson. Erwarten die da von Red Bull direkt, dass der Lindblad den Lawson schlägt? Muss er sich da rantasten? Wie viel Schonzeit bekommt der? Was erwartest du? Red Bull hat da ja meistens eher die kurze Zündschnur, bevor sie dann reagieren.
Ach, die Testfahrten werden da ein bisschen schon was zeigen. Das kann ich noch gar nicht so sagen. Weil ehrlich gesagt, ich habe den Lindblad mal kennengelernt, ich finde den ganz gut. Aber er wirkt noch sehr arg jung auf mich. Ich meine jetzt nicht mit den 18 Jahren, sondern ich glaube, der muss schon noch viel lernen, egal wie talentiert er ist. Aber mehr unter Druck steht natürlich Lawson. Der weiß genau, das ist seine letzte Chance, wenn er gegen den Rookie verliert. Dann wird es schwierig. Was Hatscher betrifft, Lawson hat zwar zwei Rennen bei Red Bull gefahren, aber es war ja auch seine erste, ich sag mal, richtige Saison von Anfang an. Also er hat so ein Halb-Rookie-Image noch gehabt. Das ist nächstes Jahr anders. Da fährt der etabliert ist gegen den Rookie. Und das setzt ihn natürlich ein bisschen mehr unter Druck.
Ja, und dann werden wir nächste Saison sehen, ob er dem dann auch standhält. Gut, Ralf, wir haben einige Szenarien jetzt auch vom Finale durch. Gibt natürlich noch viel mehr, die da eintreten können, aber die wir gar nicht besprechen können, weil das ja alles auch Rätselraten ist. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, auf ein spannendes Finale. Qualifying dann ja schon auch am Samstag. Wir melden uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin.
Alles klar. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.